NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. August 1878. Der Geburtstag des Schriftstellers Alfred Döblin.
Da stehen meine Blutsauger, meine Parasiten,
sagt Alfred Döblin über seine Bücher.
Gegen ein keimendes Buch ist kein Kraut gewachsen. Es war eine Sucht. Und wenn sie einen hatte, so schluckte sie einen eben.
Das ist Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt. Das ist Berlin, die Stadt, die meine Liebe hat.
Gehen Sie weg vom Damm, gehen Sie weg vom Damm, junger Mann. Sonst überfährt Sie ein Auto und wer soll nachher den Müll wegbringen?
Franz Bieberkopf, die berühmteste Schöpfung Alfred Döblins. Mit dieser Figur geht er 1929 in die Literaturgeschichte ein. Sein Großstadtroman Berlin-Alexanderplatz macht ihn zum Kandidaten für den Literaturnobelpreis. Doch lässt sich Alfred Döblin nicht auf sein Meisterwerk reduzieren.
Diese Verengung auf Berlin-Alexanderplatz finde ich doch sehr bedauerlich,
sagt die Wuppertaler Germanistikprofessorin Gabriele Sander.
Sie verkennt die Ausmaße des Döblinschen Werkes, die Vielfalt, die Bandbreite, auch stilistisch. Döblin war ja nun wirklich ein sehr kreativer und innovativer Autor, der viel riskiert hat im Ästhetischen.
Und der sich nie als gutbürgerlicher Schöngeist in Szene setzt, sondern lieber provoziert.
Der Künstler ist nicht so eine Figur, die man malen kann und die Schönes und Blendes darstellt,
äußert Döblin 1931 in einer Rede.
Der Künstler ist ja eine Missgeburt der Natur. Wollen Sie das einmal richtig erfasst haben? Der Künstler ist keine gelungene Menschenfigur.
Heute vor 140 Jahren, am 10. August 1878, wird Alfred Döblin in Stettin geboren. Im Alter von 10 Jahren der große Schock. Sein Vater, ein jüdischer Geschäftsinhaber, macht Pleite und brennt mit seiner 20 Jahre jüngeren Freundin nach New York durch. Zurück bleiben seine Ehefrau und 5 Kinder.
Am ausführlichsten hat sich Döblin mit seinem Vater im ersten Rückblick auseinandergesetzt. Da geht er eben auf diese Familienkatastrophe sehr ausführlich ein, versucht durchaus zu einem gerechten Urteil auch zu kommen. Nicht nur ihn, wie seine Mutter wohl, als Schuft zu bezeichnen, sondern auch zu würdigen, dass er ja auch künstlerische Talente hatte. Denn er verdankt dieses Talent eher dem Vater als der Mutter, die eine eher kunstfeindliche Einstellung hatte.
Die Verlassenen ziehen nach Berlin, wo sie von Verwandten unterstützt werden. Trotz ständiger Geldnot kann Alfred Döblin verspätet sein Abitur machen und Medizin studieren. In der Psychiatrie lernt er die Abgründe der menschlichen Seele kennen. Mit 33 Jahren lässt sich Döblin als Nervenarzt nieder und heiratet. Seine Praxis gleicht einer Sozialstation für Arme. Die Freizeit nutzt er, wie schon als Gymnasiast, zum Schreiben.
In meiner ersten Zeit des Schreibens habe ich Aufsätze geschrieben gegen den Individualismus, gegen das Private, gegen die Betonung des Psychologischen, weil ich die tieferen und eigentlichen Zusammenhänge, die überprivat und überpsychologisch sind, viel genauer sehe.
Auffällig ist, dass er sehr früh sich mit Außenseiterfiguren beschäftigt hat, manche auch mit auffälligen psychischen Verhaltensweisen, gestörte Persönlichkeiten,
sagt Döblin-Biografin Gabriele Sander.
Er hat ja dann 1913 im Berliner Programm die Parole ausgegeben, man lerne von der Psychiatrie. Die Psychiatrie beschränkt sich, wie er schreibt, auf die Notierung von Abläufen, Bewegungen. Also es ist ganz auf die Beobachtung fixiert. Und wenn man Döblins frühe Texte liest, dann stellt man schon fest, dass er eben auch sehr stark die Gestik von Figuren in den Blick nimmt und weniger mit Begriffen wie Liebe, Schmerz etc. versucht, den Figuren nahe zu kommen. Die Psychologie lehnt er ab, die nennt er naiv und eine Manier.
Mit seiner Erzählung »Die Ermordung einer Butterblume« wird Alfred Döblin zu einem Vorreiter des Expressionismus, einer vielstimmigen Bewegung, die neue, oft sozialkritische Ausdrucksformen erarbeiten will. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht.
Pflegen Sie Ihren Futurismus,
ruft er dem berühmten Avantgardisten Marinetti zu.
Ich pflege meinen Döblinismus.
Den Ersten Weltkrieg begrüßt Döblin mit nationalistischen Tonlagen. Er meldet sich freiwillig. Doch seine Arbeit als Militärarzt hinter der Front bringt rasch Ernüchterung. Nach seiner Rückkehr lernt er die mehr als 20 Jahre jüngere Fotografin Charlotte Niklas kennen, genannt Jolla. Sie wird seine Muse und Geliebte. Anders als sein Vater trennt sich Döblin aber nicht von seiner Ehefrau.
Ich hatte den Traum. Ich durfte mich am Feuer eines Genius wärmen und mit ihm zusammen in tiefster Seligkeit in den Himmel fliegen,
schreibt Jolla später.
Aber da gab es eben kein Zuhause. Es war mir klar, dass Döblin sich niemals scheiden lassen würde. Sie waren wie in einer eisernen Verkettung von Hass und Liebe zugleich.
Die Dreisprünge des Wang Lun, ein chinesischer Roman über einen Rebellen- und Sektengründer, bringt Döblin den ersten Achtungserfolg. Mit seinem Wallenstein gelingt ihm eine düstere Parabel auf den Ersten Weltkrieg. Politisch mittlerweile Sozialist und Demokrat, wendet er sich im Roman Berge, Meere und Giganten der Zukunft der Menschheit zu.
Wir gehen und wissen nicht wohin. Wir bleiben und wissen nicht wo. Wir essen und wissen nicht warum.
Günter Grass hat ja 1978 einen Beitrag geschrieben im Wettlauf mit den Utopien und hat dann einen Abgleich gemacht von Döblins Vorhersagen und kam dann zu dem Ergebnis, dass er einiges hellsichtig vorweggenommen hat.
Aktuelle Bezüge gibt es zuhauf. Von den ökologischen Folgen einer blinden Fortschrittswut über die Erfindung der künstlichen Ernährung bis hin zu Kriegen mit chemischen Waffen. Auch ästhetisch ändert der experimentierfreudige Döblin die Perspektive.
Richtig bleibt, dass ich im Laufe der Jahrzehnte immer mehr eine Neigung hatte zum Ich und zur Bedeutung des Ichs über das Kollektive hinweg zu dringen.
Döblin geht stilistisch neue Wege.
Er will einen dynamischen Kinostil, also auch sehr bildhafte Beschreibungen, auch schon die Montage, ein dynamisierter, plastischer Erzählstil, der eben sehr stark auch auf Beobachtung beruht. Durchaus realistisch, aber schon in einem radikalisierten Sinne. Er benutzt dann auch schon den Begriff des neuen Naturalismus, den er da für sich in Anspruch nimmt.
Unverblümt nimmt Döblin die Wirklichkeit der Weimarer Republik ins Visier, so wie er sie als Psychiater und Berliner erlebt.
Döblin hat sich für Unterprivilegierte interessiert, für das Thema Kriminalität und Gewalt. In den 20er Jahren ist er öfter zu Gerichtsverhandlungen gegangen. Und so, denke ich, kann man eine Linie ziehen zu Berlin-Alexanderplatz, wo er Franz Bieberkopf, einen Totschläger, darstellt, der im Affekt seine Freundin tötet. Man muss aber auch sehen, Bieberkopf ist gleichzeitig auch Teilnehmer des Ersten Weltkriegs gewesen. Seine Gewalterfahrungen werden auch von dieser Seite hergeleitet.
Er hat ein wildes Leben geführt. Zement- und Transportarbeiter ist er gewesen. Dann hat er zu trinken angefangen. Seiner Freundin hat er die Rippen zerschlagen. 4 Jahre hat er wegen Totschlag im Kegel gesessen.
Heißt es in der Hörspielfassung, die Döblin miterarbeitet, über Franz Bieberkopfs Leben?
Ein Kegel ist ihm ein Seiten wieder aufgegangen. Und er hat gesagt, es soll jetzt aus sein mit dem Lupfen und Saufen. Er hat geschworen, anständig zu sein.
Anständig sein im Moloch Berlin. Für einen Vorbestraften ist das schwer, zumal wenn er sich als Straßenhändler kaum über Wasser halten kann. Frei nach dem Motto:
Verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt.
Eine Flut großstädtischer Eindrücke stürmt auf Franz Bieberkopf ein. Döblin integriert in seinen Roman Statistiken, Schlagertexte, Reklamesprüche, Kneipengespräche, Schlachthofsszenen.
Architektur, das spricht zu uns. Wenn ich das Ullsteinhaus in Tempelhof stehe. Wenn ich am Alexanderplatz das neue Gebäude sehe, ich glaube, Gropius hat es gebaut, und die Untergrundbahn ansehe, so zittert mein Herz und ich freue mich.
In wenigen Wochen verkauft sich der Roman Berlin-Alexanderplatz öfter als sämtliche seiner Bücher zuvor. Lange kann Döblin den Erfolg aber nicht genießen. Für die Nazis ist er ein Jude und Vertreter einer artfremden Asphaltliteratur. 1933 flieht der 54-Jährige mit seiner Frau und den 4 Söhnen über die Schweiz nach Frankreich.
Wenn Sie herausgehen wie ich aus einer guten und mich tragenden Praxis und dann draußen leben unter Menschen, deren Sprache Sie nicht kennen, wo ist der Gewinn? Ich bin kein Mann, der weint, aber was neben mir war, meine Frau und was sonst herausging aus den guten Umständen, das hat nur geweint oft.
Im Exil durfte er ja nicht mehr praktizieren. Er hatte also dann den ganzen Tag ja auch zur Arbeit. Es sind ja große Romanwerke entstanden. In Frankreich war er auch noch relativ gut integriert in Freundeskreise.
1936 werden die Döblins französische Staatsbürger. Nach dem deutschen Blitzsieg 4 Jahre später bleibt ihnen als Juden aber nur die erneute Flucht in die USA. 2 Söhne bleiben zurück und kämpfen in der französischen Armee. Wolfgang erschießt sich, als ihn die Wehrmacht gefangen nehmen will. In den USA fühlt sich Alfred Döblin noch fremder. Als Drehbuchautor in Hollywood scheitert er, auch wegen seiner dürftigen Englischkenntnisse. Der finanzielle Druck wächst.
Ich bin härter und kälter geblieben, denn ich war mehr gepanzert, ich war gewappnet. Aber zunehmend schlug die Immigration stärker auch durch diesen Panzer hindurch. Wenn Sie die Bücher sehen würden, die in der Zeit geschrieben sind, könnten Sie sehen die Spuren oder die Raubzähne, die Reißzähne der Immigration, die diesen Panzer zerriss, bis ich zuletzt zu Situationen kam, die dann den unsterblichen Menschen und sein Thema, die Religion, beschworen.
1941 tritt Döblin mitsamt seiner Familie in Hollywood zum katholischen Glauben über. Auf der Feier zu seinem 65. Geburtstag gibt er die Entscheidung bekannt.
Manche haben befremdet reagiert. Bezeugt ist das durch Tagebuchaufzeichnungen von Thomas Mann und Bertolt Brecht, der wohl am stärksten irritiert war. Es gibt sogar ein Gedicht, Peinlicher Vorfall, überschrieben, wo er den Sturz eines seiner höchsten Götter beklagt.
Auch mit seiner Rückkehr ins besetzte Deutschland 1945 erntet Alfred Döblin Befremden. Denn er tritt in Baden-Baden in der Uniform eines französischen Kulturoffiziers auf. Seine Mission nach 12 Jahren Hitler-Diktatur: er soll das Nazi-Gedankengut zensieren und bei der Umerziehung der deutschen Bevölkerung mithelfen.
Als ich wiederkam, da kam ich nicht wieder,
schreibt Alfred Döblin bald ernüchtert.
Du bist nicht mehr der, der wegging. Und du findest das Haus nicht mehr, das du verließest.
Die Döblin-Forscherin Gabriele Sander.
1952 hat er dann den Entschluss gefasst, auch auf Drängen wohl seiner Frau, Deutschland wieder zu verlassen. Hat dann ja an Theodor Heuss, mit dem er befreundet war, einen Abschiedsbrief geschrieben. Und da kommt ja zum Schluss der Satz: Ich bin in diesem Lande, in dem meine Eltern und ich geboren sind, überflüssig.
Alfred Döblin leidet an der Parkinson'schen Krankheit und stirbt 1957. Nach Rainer Werner Fassbinders 14-teiliger Fernsehverfilmung seines Romans Berlin-Alexanderplatz ist er 1980 noch einmal in aller Munde. Seine experimentierfreudigen Romane werden wieder aufgelegt und neu gelesen. Günter Grass nennt ihn seinen Lehrer. So bekommt Alfred Döblin sein Gewicht als Wegbereiter der literarischen Moderne in Deutschland zurück.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Alfred Döblin, der am 10. August 1878 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.